Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Wir melden uns mit einem kleinen Zwischenruf von den Australian Open. Die erste Woche ist vorbei und wir möchten natürlich, wie wir es denn häufig doch bisher gemacht haben bei den Grand Slam-Turnieren, die wir begleitet haben, ein paar Eindrücke, ein paar vielleicht auch Gedankengänge mit euch oder auch untereinander unter uns natürlich erstmal teilen und wissen, wie ihr dazu so steht. Tobi, du hast dir die Nächte um die Ohren geschlagen in den letzten Tagen. Bist du denn jetzt überhaupt im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt folgt schon der erste große Wortgag, aufnahmefähig?
Gerade noch so, wobei wir haben ja Sonntag, insofern da kann man ein bisschen Kraft tanken und ich merke, dass sich die Draws und die Spielansetzung etwas lichten. Der größte Stress der ersten Tage ist vorbei und dann steigt auch wieder die Aufnahmefähigkeit. Insofern los geht's rein ins Vergnügen. Leider sind wir nicht vor Ort, sondern wir machen das genau wie ihr, größtenteils eben auch vom Bildschirm. Und ja, lass uns mal auf die erste Woche gucken. Was so eng geblieben oder was war prägend aus deiner Sicht, Daniel? Wenn wir vielleicht heute mal Ladies First mit den Damen anfangen, irgendwelche großen Gedanken, Einsichten?
Einsichten. Ja, also vielleicht insgesamt kann man, glaube ich, sagen, wenn man das jetzt irgendwie so in einem Satz zusammenfassen möchte, bei den Damen hat sich wie erwartbar eigentlich nichts geändert. Es ist alles schwer ausrechenbar. Man wird dadurch viel überrascht. Sowas fand ich in den ersten Tagen auch. Und so haben wir jetzt ja auch schon wieder ein paar Namen, die sehr, sehr weit gekommen sind und mit denen wir nicht so ganz gerechnet haben. Zumindest geht es mir so. Ich weiß ja nicht, ob du irgendwie eine Ashleigh Barty oder Petra Kvitová als Überraschung siehst, aber ich sehe da schon ein paar andere Namen.
Ja, beziehungsweise nein, also Barty Kvitová sicherlich nicht. Das ist aber auch dann fast so ziemlich der Haupttreffer, den ich, wenn ich den Draw im Vorhinein getippt habe, auch so wirklich so vorhergesehen habe. Viel anderes ist rausgegangen. Ich meine, dass Bencic dann so früh rausgeht. Auf der anderen Seite Kontaveit eigentlich eine sehr, sehr starke Spielerin ist, die es durchaus auch mal in ein Viertelfinale schaffen kann. Ja, ist jetzt nicht die Riesenüberraschung, aber ich hatte da Bencic auch weiter vorne gesehen. Aber wenn man sich das Feld anguckt, ja, dann spiegelt es letzten Endes das wieder, was viele, wenn sie es denn negativ ausdrücken wollen, sagen sie mal, oh Gott, Damen-Tennis, da kann ja jede schlagen. Oder ich höre auch immer gern, das kann man ja gar nicht tippen. Also für diejenigen Leute, die gerne Tippspielchen machen darum. Ich finde, positiv gesehen zeigt das die Breite im Damentennis, die ja trotzdem auch gute Qualität und tolle Matches abliefert. Und naja, wenn man sich das jetzt anguckt, da haben wir doch eine wunderbare Mischung da drin zwischen auf der einen Seite jungen Spielern. Kenin zum Beispiel, eine junge, sehr, sehr schön. Dann haben wir Überraschung, müssen wir gleich noch drüber sprechen. Naja, und vergessen wir nicht, wir haben mit Kerber die einzige noch im Feld, die überhaupt schon mal die Australian Open hat gewinnen können. Also insofern ist eine wunderbare Mischung, eine wieder erstarkte Muguruza. Ich finde die Damenkonkurrenz erneut sehr toll und sehr, sehr schön zum Zuschauen.
Ja, da bin ich sehr, sehr bei dir. Was ist denn für dich die größere Überraschung, dass Angelique Kerber die Chance, die später jetzt noch ihr Achtelfinale aufs Viertelfinale hat, oder dass Ange Jabeur so weit gekommen ist? Könnte sein,
Naja.
dass das eine Fangfrage ist, gebe ich zu.
Naja, ja, also sicherlich Letzteres. Wir hatten ja über Kerber vorher gesprochen und das Fragezeichen war ja, ob sie nun wirklich fit ist oder nicht. Nichtsdestotrotz hatte ich sie schon in der Runde gesehen, wo sie jetzt auch steht, allerdings dann eben gegen Pliskova, was sich nicht bewahrheitet hat. Insofern ist natürlich Ons Jabeur die große Überraschung bisher bei den Damen. Und ich finde, es ist, naja, es ist eine schöne Story, die bisher viel zu wenig ausgeschlachtet wird. Ich glaube, vielleicht jetzt, wenn sich, wie gesagt, wenn sich die Spielpläne lichten und damit mehr Zeit für einzelne Stories ist, außer den berühmten und tausendfach kommunizierten Federer-Nadal-Djokovic-Stories, dann sollte jetzt Raum sein, so jemanden mal zu porträtieren und ein bisschen ja, ihr das Licht, Rampenlicht zu geben, das sie sich redlich, redlich verdient hat. Das ist die große Überraschung, keine Frage.
Ja, auf jeden Fall, zumal sie halt auch in der Weltrangliste jetzt bisher nicht so weit vorne steht, auch noch keinen Turniersieg aufweisen kann, so wie ich das auch nochmal zur Sicherheit nachgeguckt habe. Muss man, glaube ich, sogar auch zugeben, war für uns mehr oder weniger auch so eine unbekannte Spielerin. Ne? Also ich weiß, dass ich sie schon mal spielen sehen habe. Ich wusste auch, was da kommt, dass da auch gerne mal so Surf and Volley zwischendrin auftaucht. Aber jetzt weit im Draw, muss ich zugeben, hatte ich sie auch nicht. Bin ich deswegen jetzt auch mal gespannt, weil es wundert mich alleine schon dadurch, weil sie ja eigentlich auch aus einer, ja, wie soll man sagen, für den Markt, also für den Tennismarkt an sich interessanten Region kommt, weil ja so Tunesien, Nordafrika jetzt auch auf der Tour nicht so ja wirklich breit vertreten ist. Also ja, letztendlich eigentlich auch bei den Herren nicht, nicht nur bei den Damen nicht. Und deswegen hätte ich vielleicht auch so von WTA-Turnierveranstaltungsseite irgendwie schon gedacht, dass da vielleicht auch irgendwie mehr kommt. Aber
Ja,
vielleicht
gut. Auf
folgt
der
das
anderen
jetzt die
Seite,
Tage.
ja, wenn man die Turnierlandschaft in den Ländern dort sieht, die ist natürlich auch stärker, sagen wir mal, so Challenger geprägt. Vielleicht hast du auf der ATP-Seite noch so ein 250er in Marrakesch. Ne, wir werden sehen. Ich denke, die Einordnung insgesamt als ja, erste Frau überhaupt aus der arabischen Welt, die es so weit geschafft hat, ist eine super Story. Und ich meine, die hat ja auch ganz schön was weggeräumt. Konter weg, Garcia weg, Wozniacki weg, jetzt Wang weg, also weg, alle geschlagen, gutes Deutsch, alle weg, ja. Und naja, und vergessen wir nicht, wenn die Regeln der Mathematik gelten würden, wenn Jabeur Wang geschlagen hat und Wang Williams, daraus folgt ja, dass Jabeur auch Williams geschlagen hätte.
Das ist richtig. Deswegen ist St. Pauli ja auch Weltpokalsieger-Besieger.
Genau, so sieht's aus. Aber apropos Serena Williams, jetzt gar nicht groß auf das Match nochmal einzugehen, hat sich überrascht.
Ein bisschen schon. Also ich muss gestehen, ich habe das Match nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, von Serena, wenn ich mich nicht irre, sowieso gar kein Match gesehen. Da muss ich jetzt gerade lügen. Nee, ich glaube nicht. Wang ist einfach eine unbequeme Spielerin. Also da kann man immer mal mit rechnen, dass sie eine große, in Anführungszeichen, rausnimmt. Beziehungsweise auch, dass sie eigentlich jede Spielerin auf der Tour schlagen kann. Was bei mir halt so ein bisschen war, ich weiß noch, ich hatte aufs Handy geguckt und hatte dann gesehen, dass Williams im Tiebreak den zweiten Satz gewonnen hat. Und dann, ohne das weiter groß zu verfolgen, war halt so mein typischer Gedanke, naja, das ist denn jetzt so ein Serena-Match, ne? Also jetzt knackt sie sie und der dritte Satz, der wird jetzt deutlich ausgehen. War denn ja aber das komplette Gegenteil davon.
Ja,
Ich weiß nicht,
ja.
ob du was gesehen hast davon,
Ja, ich
aber.
habe das Match gesehen und wie gesagt, wir wollen jetzt hier gar nicht auf die einzelnen Details eingehen. Das wurde die Woche ja alles auch schon besprochen. Aber ich denke, dass, ich drehe es mal andersrum, was mir nicht gefallen hatte. Obgleich es Serena Williams natürlich auszeichnet. Sie hat so diese gesamte Schuld der Niederlage auf sich genommen und wollte die und hat sie damit von ihrem Team sozusagen ferngehalten. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass sie damit in der Pressekonferenz sozusagen die Leistung ihrer Gegnerin geschmälert hat, die wahnsinnig gut gegen sie gespielt hat, die gerade dann auch im dritten Satz auch mental ungeheuer stark war. Denn genau wie du sagst, ich meine, wir kennen das, wenn du, also wir persönlich nicht, weil wir haben weder gegen Serena noch gegen Federer gespielt, aber die haben ja dann doch, wenn es dann in den entscheidenden Satz geht, manchmal eben halt diese unglaubliche Überlegenheit, dass sie dann zu den entscheidenden Momenten dann eben doch den Sack zumachen und sich so eine Schwächephase auch mal leisten können. Und das hat Wang eben nicht, die ist nicht in Ehrfurcht erstarrt vor ihr. Und das kam mir so ein bisschen zu kurz, dass es danach ist, ja, das ist nicht das Tennis, was ich zeigen möchte und das kann nicht mein Anspruch sein. Es ärgert sie, dass sie da so hart mit sich ins Gericht geht, aber ich finde, man muss auch immer die Leistung des Gegners, in dem Fall der Gegnerin, nach oben hieven, denn die hat das wirklich klasse gemacht. Also, ich meine erneut, Serena Williams ist immer noch für einen Titel gut, überhaupt keine Frage, aber durch das Schließen der Lücke, durch das Erstarken, übrigens nicht nur der jungen Spieler, sondern auch alle anderen Spielerinnen haben sich weiterentwickelt, wird diese Nummer 24, da bleibe ich dabei, für sie immer, immer schwieriger zu erreichen. Ich meine, könnte man sagen, es ist eine Binsenweisheit, wenn Zeit ins Land zieht, aber ich glaube, dass sie das nicht mehr packen wird. Lege ich mich jetzt mal fest.
Ja, das sagtest du ja auch in der Saisonvorschau schon. Ich war ja, ich bin ja immer noch so ein bisschen auf die Story aus, dass sie das vielleicht Ende des Jahres irgendwie in New York nochmal hinkriegt. Aber
Wäre auch schön, aber ich denke, es wird sehr, sehr schwierig für sie.
schwierig auf jeden Fall, ja. Also natürlich, also die Dominanz der letzten Jahre, die ist ja auch einfach verschwunden. Das wird sie ja sicherlich selber auch bemerkt haben. Und ich glaube deswegen auch gar nicht, dass sie, um da nochmal drauf zurückzukommen, weil das wollte ich sagen, weil das wurde ihr ja sogar auch in der Vergangenheit häufiger schon mal unterstellt, dass sie irgendwie die Leistung ihrer Gegnerin nicht wirklich anerkennen möchte oder dass sie das vergisst. Ich glaube, dass es aber wirklich in dem Punkt so ist, dass ihr das denn in dem Moment nicht bewusst ist, dass das vielleicht so rüberkommen kann. Weil ich glaube nicht, dass das irgendwie der Hintergrund ist, dass sie in dem Fall dann in so einer Pressekonferenz nach dem Match das nicht anerkennen möchte, sondern ich glaube eher, dass es ihr darum geht, habe ich immer das Gefühl, wenn ich Pressekonferenzen dann danach sehe, dass sie wahrgenommen werden möchte, halt als diejenige, die reflektiert über eine Niederlage sprechen kann.
Ah, ja, da
Ich glaube, da.
gebe ich dir 100 pro recht. Also das wollte ich ihr damit nicht unterstellen. Da hast du vollkommen recht, das stimmt schon. Aber trotzdem, die Botschaft entsteht halt dann immer beim Empfänger
Das
und
ist
nicht beim
richtig, ja.
Sender. Aber es wäre falsch, ihr das zu unterstellen. Und gleichzeitig eben ehrt es sie ja auch so, dass sie, sagen wir es mal, so hart, und sie ist da sehr hart mit sich ins Gericht gegangen bei dieser Pressekonferenz. Das ist ja gleichzeitig auch eine Stärke, das dann auch so klar zu unterstreichen, wie schlecht man war.
Ja, sonst ist Ashley Barty gegen Petra Kvitová vielleicht sogar schon das vorweggenommene Finale.
Ja, so ist es leider manchmal. Wobei auf der anderen Seite, wenn du dir die beiden Hälften anguckst, und es ist eine gewisse Unvorhersehbarkeit da. Wir haben über die Breite im Damen-Tennis gesprochen. Aber wenn es denn dann am Ende entweder Kvitová oder Barty aus der Hälfte ins Finale schaffen sollten und aus der anderen Hälfte, naja, ich würde jetzt sagen, aus Fansicht, wenn da dann doch nochmal so ein Barty gegen Kerber, wäre natürlich großartig, aber um einfach diese Leistung auch nochmal zu würdigen, was Muguruza jetzt gespielt hat nach einem 0-6, erster Satz im ersten Match, und jetzt so richtig in Fahrt gekommen, das ist schön zu sehen. Aber auch hier mein Lieblingsduo Bertens Mertens spielen sehr, sehr gut, und vergessen wir Simona Halep nicht. Das wird so ein bisschen abgetan. Also ich glaube, wir werden ein großartiges Finale nächsten Samstag sehen, ob mit Kvitová oder ohne, ob mit Barty oder ohne. Es wird, Achtung, eine Party. Toller Witz, gell?
Er wird nicht, man wird ihn nicht leid, sagen wir mal so.
Ja. Was, hey, aber schönes Stichwort. Was ich ein bisschen leid werde, also sagen wir so, ich war noch nie bei den Australian Open vor Ort. Ich würde da wahnsinnig gerne mal hingehen, weil ich so einen ganz, ganz tollen Eindruck von dem Turnier habe und die Australier und laid back irgendwie und alles so im Sommer und nett und schön. Und es wird auch gerne der Happy Slam genannt. Und das dachte ich immer, und ich werde es sicherlich irgendwann auch tun, da musst du unbedingt mal hin. Was mir aber diesmal extrem auf den Sack geht, ich kann es nicht anders ausdrücken, ist dann doch eine zunehmende, fast schon ausufernde Partystimmung, wobei das nichts unbedingt mit Party zu tun hat, sondern also unendlicher Konsum von Bier, Fangesängen, die das Ganze so ein bisschen überschwappen lassen in Richtung Fußballstimmung, einhergehend mit entsprechendem Verhalten. Das hat man beim ATP Cup mitunter schon gesehen. Da war es etwas anders gelagert durch Zwischenrufe der Fans in der Aufschlagbewegung. Hat sich diese Woche jetzt aber dort fortgesetzt, und es ist vollkommen egal, von welchen Supportern das kommt. Also von welchen unterstützen, es ist auch egal, welcher Nation die sind. Aber ich find, das gehört da nicht hin, und das ist so ein kleines Negativum, was ich in der ersten Woche beobachtet habe.
Das fiel mir auch auf und dadurch hatte ich sogar auch ein bisschen den Gedanken, kann es vielleicht sogar sein, dass sich das Tennispublikum gerade allgemein nochmal verändert? Also, dass es vielleicht ein bisschen, ja, wie soll man sagen, dass das Tennispublikum irgendwie noch kommerzieller wird? Du weißt, was ich meine.
Ja,
Ich wollte jetzt nämlich extra besonders kein negatives Wort verwenden, weil es ist ja nämlich an sich erstmal per se nichts Schlechtes, wenn mehr Leute und eine breitere Masse zum Tennisturnier gehen.
Absolut, das soll ja keine elitäre Veranstaltung sein.
Genau.
Und ich glaube, diese Zeiten der weiße Sport und sowas, nein. Also ich meine, dafür hat es Andre Agassi gegeben, so ungefähr. Aber ja, also grundsätzlich ist es natürlich toll, wenn sich der Sport einer breiteren Öffentlichkeit erschließt, wobei weltweit gesehen ist ja sowieso eine wahnsinnig populäre Sportart ist. Aber eben auch, wenn neue Leute, neues Publikum zum Tennis kommt, sich dafür interessiert, dann ist es per se erstmal nichts Schlechtes. Ich meine, es artete dann irgendwie aus, dass ich vorm Match von, war das von Kyrgios? Ja, doch, von Kyrgios. Gab es auf Twitter diverse Videos, wo die Leute gefilmt haben, wo es auf den Fanrängen angefangen hat, Schlägereien zu geben, weil die Leute vorher schon so, nehme ich mal an, so angetrunken waren und sich dann angefangen haben, gegenseitig zu bepöbeln. Das finde ich an der Stelle dann grenzwertig und ich finde es nach wie vor auch gut, ich weiß, dass wir an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen haben, dass es beim Tennis doch dann, Achtung, furchtbar konservativer Begriff in dem Fall, aber eine gewisse Etikette gibt, die eben auch damit einhergeht, dass in Ballwechsel nicht reingerufen wird. Und solange man an diesen Regeln festhält, finde ich, sollte sich das Publikum auch an diese Regeln halten. Selbst wenn es College-Tennis in den USA anders ist.
Ja, da hatten wir ja auch bei unserer Regeldiskussion drüber gesprochen, über den Punkt, richtig.
Ja, ist aber wie gesagt, so diese Event-Nummer und ich glaube, der Albi Barschel vom Tennismagazin berichtete das auch vor Ort. Ich meinte es von ihm gelesen zu haben, dass natürlich die Weiterentwicklung der Anlagen im Melbourne Park auf der einen Seite vorbildlich sind, was Infrastruktur angeht, aber das Ganze echt auch zu einer Eventveranstaltung ausartet. Das ja, muss man mögen.
Ja, richtig. Aber das ist so ein Punkt, finde ich, da bin ich mal gespannt, so das Jahr über, ob man da vielleicht öfter den Eindruck hat, dass sich Tennispublikum allgemein vielleicht gerade einfach verändert und man diesen Eindruck dadurch auch häufiger bekommt, dass das störende Element, sagen wir jetzt einfach mal, etwas größer wird. Schauen wir mal.
Wir werden das genau beobachten.
Natürlich, so sieht's aus. Sonst, ja, kommen wir vielleicht zu den Herren nochmal kurz. Mit wem wollen wir denn da anfangen? Also es gab, glaube ich, viele, viele Matches, auch über 5 Sätze, über die man sprechen kann. Die 5 Sätze, die haben wir auch in unserer Regeldiskussion ausgiebig diskutiert, warum wir doch sie eigentlich wichtig finden. Ich fand ja, es gab doch wieder, gerade auch, wenn man dann im 5. Satz diesen Match-Tiebreak spielt, am Ende viele positive Argumente, warum man beim Best of 5 bleiben sollte.
Ja, ohne die Diskussion neu. Was heißt, wir werden sie irgendwann nochmal neu aufmachen müssen, aber wir wollen sie ja jetzt nicht wiederholen mit den gleichen Argumenten. Aber mir ging es halt so, wenn man sich das Match hier Federer gegen Millman angesehen hat oder eben auch Khachanov gegen Kyrgios. Ich meine, das sind sie halt, diese epischen Schlachten. Und ja, ich weiß, der Tim Böseler vom Tennismagazin sagt ja, aber bei Federer-Millman streich Satz 3 und 4 raus und spiel den 5. Satz als 3. Satz, dann ist das Match kein wenig weniger episch. Und ich halte dagegen und sage eben doch, es ist es eben, weil es diese Abnutzungsschlacht bedarf. Und weil übrigens dann auch dieses eine 5-Satz-Match nur ein Puzzleteil ist auf dem Weg, am Ende so eine Trophäe hochzuhalten. Und das ist aus meiner Sicht nicht das Gleiche. Und diese besondere Magie, die da drin ist, in so einem 5-Satz-Match, ja, ich bleib dabei, da waren grandiose, grandiose Schlachten jetzt schon in der ersten Woche dabei. Und hey, das ist doch das, was diese 4 Turniere ausmacht im Jahr.
Ja, sicher. Und vor allem noch als zweites Argument, nur weil du 3 Sätze spielst, hätte es dann nicht geheißen, dass du bei den Partien auch einen 3. Satz bekommen hättest. Also zum Beispiel, wenn man jetzt an gestern zurückgeht, Kyrgios gegen Khachanov, das wäre nach 2 Sätzen gestern vorbei gewesen. Da hätten wir keine epische Schlacht im 3. Satz gehabt.
Eben. Das ist, ich finde, das ist das Faszinierende von so einem 4,5 oder 3 Stunden 50 Skript. Und ja, ich weiß, es ist schwierig für Fernsehsender, das zu vermarkten oder wie auch immer. Oh, ich glaube, ich muss da irgendwann mal in einer ruhigen Minute mal irgendwie in so einer Diplomarbeit rangehen und das mal auseinanderzisseln irgendwie und nochmal verstehen. Aber die Australian Open so weit in der Herrenkonkurrenz, sagen wir wieder, das Best of Five ist einfach die Königsdisziplin und die darf und muss viermal im Jahr stattfinden.
Wir haben dafür auch Franziska, die uns ja hoffentlich dann demnächst mit neuen Infos aus ihrer Bachelorarbeit versorgen wird.
Das stimmt. Für diejenigen von euch, die die Folge nicht gehört haben, Franziska Brüsch schreibt derzeit eine Bachelorarbeit genau zu diesem Thema oder im weiteren Kontext zu diesem Thema Vermarktungsmöglichkeiten des Tennissports in den Medien. Wir werden da mal ein Update zu haben.
Genau, hat sogar geschrieben. Ich glaube, die Arbeit ist mittlerweile abgegeben. Wir drücken die Daumen.
Ja.
Und ja,
ganz kurz so ein Blick, so einmal querbeet drüber. Also Federer, gewinnt das jetzt doch? Ja oder nein? Was glaubst
du? Also da er nun gerade gespielt hat, also nach Satz 1 habe ich vorhin gedacht, okay, das bewahrheitet sich, was wahrscheinlich alle von uns gedacht haben, gerade auch nach dem Match gegen Millman. Jetzt ist Schluss, das hält er nicht mehr durch. Ich habe es dann danach irgendwie nicht so ganz kapiert, wie plötzlich irgendwie dieser Bruch gekommen ist. Also Federer schien dann ja auch plötzlich sehr, sehr dominant. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass Vucevic irgendwie jetzt körperlich eingebrochen ist oder sowas. Das würde auch gar nicht zu ihm passen mit der Physis, die er spielt und die Fitness, die er mitbringt. Danach habe ich jetzt doch wieder gedacht, ja meine Güte, jetzt kommt er wahrscheinlich doch irgendwie wieder ins Halbfinale oder Finale, weil niemand hat damit gerechnet. Ich habe auch schon so, weil wir ja letzte Woche ihn noch ein bisschen dafür kritisiert haben, dass er keine Vorbereitung hatte, habe ich schon so gerade vorhin in mich selbst hineingrinsend gedacht, naja, vielleicht war das Millman-Match einfach das Ende seiner Vorbereitung.
Ich glaube, so ist es. So ist es und das hilft ihm eben dann, das heutige Match gut durchgebracht zu haben. Er wird auch aus meiner Sicht gegen Sandgren gute Chancen haben. Ja, und dann im Halbfinale, aber gegen denjenigen, der hier durchgrußt bisher, Djokovic, da ist dann Ende Legende. Nichtsdestotrotz, Halbfinale ist ja ein schöner Erfolg.
Richtig. Ja. Das ist richtig. Sonst, Nadal Djokovic, muss ich sagen, möchte ich gar nicht weiter drüber sprechen, weil das ist bisher, glaube ich, das Erwartbare, was die beiden gezeigt haben. Wir haben ihn gerade angesprochen, Nick Kyrgios. Was sagst du zu ihm? Vielleicht auch zu dem Match gestern. Also, weil ich fand, das Match gestern, das war ja absolute Werbung gegen Khachanov für den Tennissport. Das war ja wirklich 4,5 Stunden Rock'n'Roll.
Ja, super. Total klasse. Und ich meine, er zieht es jetzt halt durch seit Jahresbeginn in seinem Heimatland. Er ist da im Moment halt auf Wolke 7. Und es bleibt, wir haben es letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt, es bleibt fürs Tennis zu wünschen, für den Tennissport, dass er diesen Modus weiterfahren kann, dass er da keinen Rückfall kriegt, dass Gartenstühle und Stühle eben heil bleiben. Aber das war große Werbung. Und ich meine, guck dir jetzt diese Hälfte an, da hast du, ich meine, Nadal, Kyrgios, Morfis Team, was für coole Matches. Du hast unten dann mit Zverev gegen Rublev, da kommt dann die Next Gen, wobei Zverev ja schon gar nicht mehr zur Next Gen gehört. Aber und wen haben wir noch? Wir haben noch, noch Stan gegen Medvedev, richtig? Also super.
So sieht's aus.
Total, total attraktiv. Ich glaube, wir können uns auf die zweite Woche richtig, richtig freuen. Und da ist also gerade morgen am Montag, da sind ja Hammer-Matches dabei mit also so viel Potenzial für großartige Leistung. Von Überraschungen kann man dann im einen oder anderen Fall gar nicht mehr sprechen, weil da sind überall, ich will nicht sagen überall auf Augenhöhe, aber da ist alles drin. Also Montag ist eigentlich Popcorn-Tag.
Ja, auf jeden Fall. Also das sind alles fünf Matches, alle vier Matches, die über fünf Sätze gehen können. Du wusstest schon, was ich sagen wollte.
Ja, ich war am Überlegen, welches das fünfte ist, was ich verpasst habe.
Ja, das berühmte Spiel um Platz 17.
Ja.
Ja, sonst, wer eine große Chance gehabt hat, natürlich auch mal weiterzukommen als Runde 4, ist Fabio Fognini. Da gab es heute eine überraschende Niederlage. Tennis Sandgren, der ja auch vor 2 Jahren schon im Viertelfinale stand, bei den Australian Open war das auch, hat es doch irgendwie mal wieder geschafft, man kann glaube ich sagen, durchs Feld zu kämpfen, wenn man seinem Spielstil nachgeht.
Ja, wenn man dazu sein Muscle-Shirt anguckt, dann erst recht. Ich meine, Berrettini weggeräumt, Query weggeräumt, jetzt Fonini, das war, na, weggeräumt ist vielleicht ein falscher Ausdruck, das war, da war ja alles dabei, da waren alle Tricks und Taschenspielertricks und sonst was mit dabei. Wenn wir vorhin auf der Damenseite von Überraschungen gesprochen haben, dann ist es hier, gut, man kann sagen, er kam schon mal so weit bei den Australian Open, das ist allerdings auch schon wieder 2 Jahre her, also es ist schon eine Überraschung an der Stelle, muss man schon sagen. Und Fonini aber auch, muss ich sagen, tolle Matches gespielt, mit viel Unterhaltungswert dabei. Und heute Morgen, das war auch wieder skurril und an der Stelle nehme ich mir mal raus, muss ich mal kritisch sein mit den Eurosport-Menschen, die wir hier schon häufig gelobt haben für ihre Übertragung und das Angebot. Und das bleibt auch dabei. Also Eurosport-Player für solch Tennis-Nerds, wie wir das sind, mit 16 Feldern, die du gleichzeitig angucken kannst, alles gut. Aber ich habe das nicht verstanden. Da ist das Match an wirklich, wirklich im zweiten Satz bei 4-4 an einem ganz neuralgischen Punkt. Da war so viel schon passiert in diesem Match. Und es war ganz entscheidend, kriegt da jetzt Fonini die Kurve oder behält Sandgren die Überhand. Und dann gehen die raus für ihr Match bei Becker um 8.40 Uhr oder sowas. Und es war so wirklich so unnötig wie ein Kropf, das muss ich sagen. Denn an der Stelle rauszugehen und dann in diesen bunte Gala-Teil von Matchball Becker reinzugehen, das war nicht nötig. Wenn es darum geht, andere Matches mal zu zeigen, nicht nur Nadal, Djokovic, Federer, sondern den Leuten Tennis auch in seinem Drama und in seiner Unvorhersehbarkeit mal näher zu bringen, dann gab es keinen Grund für diese 2 oder 3 Spiele in dem zweiten Satz, die dann noch zu spielen waren, rauszugehen. Dann hätte man danach Matchball Becker gemacht und wäre halt bei Barty gegen Risk bei 0-1 eingestiegen oder sowas. Und stattdessen wird das abgewürgt für eine null und nichtige Sendung danach, Matchball Becker. Das ging mir echt auf den Keks. Fand ich ganz, ganz schlecht. Also es betrifft mich gar nicht persönlich, sondern wenn ich mich so echauffiere, weil ich verfolge das über einen Eurosport-Player, aber wenn immer wieder diese Diskussion kommt, ja, aber es muss doch auch noch was außerhalb der Big 3 geben. Und dann hast du Sonntagmorgen und das einzige Match, das läuft, wird so abgenudelt, genau an dem Moment, fand ich blöd. Boah, ich bin in Krawalllaune.
Ja, merkt man. Das hatte ich nicht so erfreut.
Ja, aber mehr so aus Sorge ums Tennis. Ja, nein, vor dem Hintergrund, dass wir so viel auch hier in unserem Podcast ja mit unterschiedlichen Leuten aus der Medienwelt, also aus Print, aus Online, aus dem Fernsehen diskutiert haben, ob Tennis attraktiv ist und was geschehen muss, um es attraktiv zu machen. Ihr könnt euch die Sendung alle übrigens anhören, die gibt es ja online immer verfügbar. Gerade vor dem Hintergrund und auch vor dem Hintergrund der Argumente, die da vorgebracht werden, war das für mich so programmtechnisch echt schwierig zu ertragen, wie ich übrigens auch die Sendung Matchball Becker, so wie sie sich jetzt weiterentwickelt hat, in Teilen schon schwierig finde.
Ja gut, aber das ist wahrscheinlich dann auch am Ende Geschmackssache. Schreibt uns gerne eure Eindrücke, wie ihr dieses Jahr die Australian Open vielleicht verfolgt, was ihr von dem Format und vielleicht auch mit dem Umgang haltet, wie Matches gezeigt und präsentiert werden. Wir wissen, das haben wir auch schon oft besprochen, dass es einfach schwierig ist, natürlich auch bei einer Fülle von Matches, da irgendwie als Sender so eine Hand zu haben, was man irgendwie wann zeigt. Aber gerade jetzt so langsam lichtet sich das Feld ja auch einfach. Schreibt uns gerne. kontakt@tennisproleten.de oder per Instagram, Twitter, bei den Tennisproleten, wie ihr das so seht und ob ihr vielleicht auch Tobis Eindruck da teilt.
Schreiben ist ein gutes Stichwort. Hat eigentlich überhaupt jemand was über Tennis Sandgren dieses Jahr geschrieben? Oder die letzten 2 Jahre?
Ja, noch nicht. Also du spielst natürlich auf etwas an, was vor 2 Jahren dann doch auch breit in der Presse und von den Medien behandelt worden ist, zumindest die, die sich mit Tennis beschäftigen. Da gab es einen Artikel in der Zeit und auch Gerhard Kleffmann, weiß ich noch, hat dazu einen Artikel für die Süddeutsche geschrieben. Denn ich sagte es gerade, er hat ja 2018 eigentlich sportlich, kann man doch sagen, seinen Durchbruch geschafft mit dem Viertelfinale in den Australian Open. Und Da tauchte dann halt nur auf, ich weiß auch gar nicht, wie das aufgedeckt worden ist, so ein bisschen das Makel bei ihm, dass er sich doch wohl sehr der rechtsextremen Alt-Right-Bewegung zugehörig fühlt, die halt, muss man dazu sagen, nicht irgendwie nur so ein bisschen konservativ politisch agiert, sondern die man wirklich als doch sehr rechtsextrem einstufen kann. Und es gab da wohl so insgesamt über 2000 Tweets, die er dann auch über Nacht, als das öffentlich wurde, schnell alle gelöscht hat. Er damals selber wurde dann halt natürlich auch auf der Pressekonferenz danach gefragt, ob er irgendwie diese Alt-Right-Bewegung allgemein unterstützen würde. Und er hat halt damals gesagt, nein, also das würde er nicht tun. Er hat aber dazu auch den Satz gesagt, ich finde einige Inhalte interessant, wo ich mir damals so gedacht habe, naja gut, also damit gibst du ja im Grunde schon zu, dass du dieses rechten Gedankengut in dir trägst. Und da gab es dann zum Beispiel auch noch einen Tweet von ihm, den ich damals gesehen habe, wo er geschrieben hat, also das zitiere ich jetzt, bin gestern Nacht in einer schwulen Bar gestolpert, meine Augen bluten immer noch. Ich glaube, Tobi, da sind wir uns einig, das ist inhaltlich etwas, was wir doch beide sehr stringent ablehnen und auch eine Äußerung, die, wenn man die bei den Tennisproleten tätigen würde, ja, im Grunde sofort zum Rausschmiss führen würde bei uns. Und ich muss nämlich auch gestehen, ich persönlich für mich habe ein riesiges Problem dadurch mit diesem Spieler, weil ich finde halt, dass Sport auch eine sehr doch politische Botschaft immer automatisch mit sich trägt. Das ist allgemein, finde ich, wenn es um viel Geld geht, bleibt das gar nicht aus. Wir wollen jetzt aber keinen hier irgendwie agitieren und sagen, guckt euch Matches von Tennis Sungreen oder so nicht an. Also ich zum Beispiel mache einen Bogen um ihn. Ich habe jetzt aber auch noch nie den Sachverhalt gehabt, zum Beispiel, dass er in einem Australian Open Finale oder so gestanden hat. Weiß ich nicht, vielleicht würde ich es dann doch gucken, auch je nachdem, gegen wen er spielt. Meistens gucke ich mir diese Spiele dann ja nämlich schon in der Regel an, wenn so ein Grand-Slam-Finale ansteht. Deswegen ist es natürlich auch jetzt immer einfach zu sagen, naja, man macht einen Bogen um ihn, man muss ihn nicht sehen, weil es gibt natürlich auch ein breites Angebot. Wir wollten euch das inhaltlich nur mal so mitgeben, weil wir finden, wir haben da auch einen Bildungsauftrag und wir hatten auch den Eindruck, dass das ein Sachverhalt ist, den wir zwar präsent haben, den aber vielleicht auch viele Tennisfans nicht präsent haben, den es zu wissen sich doch wahrscheinlich lohnt für viele. Aber wie gesagt, also wir wollen hier niemanden agitieren. Schreibt uns vielleicht auch gerne dazu, wie man damit irgendwie im Sport umgehen muss mit solchen Leuten. Denn ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, dass man davon ausgehen kann, dass es sicherlich auch noch ganz viele andere Personen gibt, auch im Tennis, die vielleicht ähnliche Gedanken haben und über die man das gar nicht weiß. Zumal, Tobi, da ja auch die Grenze häufig schwierig ist, wie man das ja zum Beispiel auch bei einem John Isner mal gesehen hat.
Das stimmt. Da war es allerdings sicherlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes so extrem wie bei Tennis Sungreen. Es hat mich auch gewundert, dass das Thema nie wieder hochgepoppt ist. Aber insofern finde ich das wichtig, dass wir das hier teilen. Und du sagtest so schön, dass wir hier einen Bildungsauftrag haben. Den haben wir auch wenn wir keine öffentlich-rechtlichen Gelder kriegen für unseren Podcast. Wir kriegen überhaupt keine Gelder. Wir machen das ganz aus reiner Passion und Leidenschaft für den Sport, aber eben gleichzeitig eben auch, da hast du recht, darf man nie vergessen, dass Sport auch immer eine politische Botschaft beinhaltet oder beinhalten kann. Ich meine, wir kennen die ganzen Diskussionen auch um Exhibition Matches, die in fragwürdigen Staaten stattfinden sollen. Und Sport wird wiederum richtigerweise von Sportlern auch genutzt als politische Plattform, um eine Botschaft zu senden. Ich meine, man muss nur an die knienden Athleten in den USA mit der Faust nach oben denken. Dann ist es gut eingesetzt, die Öffentlichkeit. Und ein Sportler muss sich darüber bewusst sein, dass er auf so einem Level immer in der Öffentlichkeit steht und auch an seinen Aussagen und Taten mitunter eben auch ja, gemessen und eingeordnet, bewertet wird. Und ich finde den Typ wirklich an der Stelle ja, sehr befremdlich.
Ja, also das ist auf jeden Fall mindestens so. Ich stelle mir das, wie gesagt, halt auch, also gerade in diesem bunten Tenniskreis und so, frage ich mich halt auch, wie sich so ein Mensch dann da überhaupt integrieren kann und will. Also weil es gibt ja zum Beispiel auch Spielerinnen, ich weiß gar nicht, ob es auch Spieler gibt, die sich zum Beispiel geoutet haben, aber zum Beispiel weiß man ja von Greet Min und Alison van Ooytwank, dass die in einer Beziehung sind und das ja auch zum Beispiel offen kommunizieren. Und ich stelle mir das dann zum Beispiel auch so aus deren Sicht vor, wenn du dann irgendwie so am selben Ort bist und dann irgendwie dem über den Weg läufst und du halt so die Geschichte kennst. Also das finde ich halt auch so befremdlich, wie man denn daran eigentlich partizipieren kann, wenn man so eine Gesinnung mit sich trägt. Aber gut, wir wollen die Diskussion jetzt nicht um ihn aufmachen. Wir wollten euch das, wie gesagt, einfach nur mal mitgeben und schreibt uns auch gerne, wie gesagt, eure Einschätzung dazu, wie ihr ihn seht, wie ihr damit vielleicht auch umgeht. Denn man muss ja eben dann doch lassen, das zeigt er jetzt ja auch die Tage wieder, spielerisch gesehen ist er ja nämlich eigentlich ein wahnsinnig interessanter Typ.
Ja, obgleich natürlich sein armloses Shirt ihm nicht ganz so gut steht wie Nadal.
Wusste ich, dass das jetzt kommt, ja.
Ich habe überlegt, wer noch ein armloses hat, aber ich glaube, es sind die beiden einzigen, die damit rumrennen. Der Treppenwitz der diesjährigen Tennissaison kommt von.
Aus dem Team.
Aus dem Hause-Team,
Ja,
das
natürlich.
von außen so viel schillernder aussieht als von innen. Also, wie sieht es denn bei Hempels unterm Sofa, bei Teams unterm Sofa aus? Zur Einordnung, wer es nicht mitbekommen hat, Thomas Muster kurzfristig während des ATP Cups angekündigt als neuer Supercoach von Dominic Team, ist schon wieder außer Haus. Team hat sich von ihm getrennt und zwei unterschiedliche Statements, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Team sagt, nein, das hat halt nicht gepasst, deswegen lassen wir das lieber und aber ist alles okay. Und Muster sagt im Interview mit Becker, naja, also er hätte schon auf 2 Jahre hin geplant, das Ganze, hätte auch Bock drauf gehabt, aber leider Gottes wäre es manchmal so, es wäre halt im Leben so, dass es viele Häuser gibt, die von draußen ganz, ganz toll aussehen, aber man hätte halt keine Ahnung, welche Leute drinnen wohnen. Und boah, schon ein kleiner, großer Kracher, oder?
Ja, also diese Meldung oder dieses Statement ist ja jetzt sogar noch relativ frisch zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es hat mich halt gewundert, weil Team ja in der Pressekonferenz und ich glaube auch irgendwie, was war ein Interview bei Servus TV oder so, was ich gesehen habe, ist ja ein österreichischer Fernsehsender, wo er ja gesagt hat, also zwischen uns ist alles gut und die Kommunikation ist auch gut, so nach dem Motto, wir sind eigentlich im beiderseitigen Einvernehmen, wie man so schön sagt, auseinandergegangen. Und jetzt ja, dieses Statement von Muster, das zeigt ja, dass da aber schon irgendwie was vorgefallen sein muss. Und es gibt da im Hintergrund halt auch ganz viele Dinge, muss ich sagen, die ich nicht verstehe. Also, weil sie haben jetzt 17 Tage, habe ich irgendwo gelesen, zusammengearbeitet. Also waren 17 Tage dann wohl gemeinsam unterwegs. Und das ist ja quasi eine schnellere Scheidung als die Ehe, hatte ich ja schon geschrieben, von Dieter Bohlen und Verona Feldbusch damals. Die hat immerhin 4 Wochen gehalten und auch das wurde schon als riesiges Missverständnis tituliert. Aber die beiden haben sich ja vorher auch schon gekannt. Also dieses Gerücht überhaupt, dass er dieser Supercoach sein soll, das kam ja irgendwie im Herbst schon auf und da wurde ja auch schon gesagt, dass die beiden im Gespräch sind und die werden sich davor, wenn auch vielleicht nicht so gut, aber ja schon gekannt haben, gehe ich von aus. Und dass du dann nämlich quasi mit der Vorkenntnis über eine andere Person nach 17 Tagen plötzlich sagst, also nee, das geht gar nicht und halt auch so wirklich während des Turniers, also dass du auch nicht mal sagen kannst, so komm, wir machen dieses Turnier wenigstens irgendwie noch zu Ende und du kannst ja in der Box sitzen und wir müssen ja nichts mehr weiter miteinander machen, aber vielleicht auch, um irgendwie medial das Ganze so ein bisschen aufzufangen. Nicht mal das scheint ja geklappt zu haben. Und da denke ich mir dann schon, also da muss doch irgendwas konkret vorgefallen sein, passiert sein. Weil ich glaube nicht, dass man sowas dann irgendwie im Alltag merkt, also und dann wirklich so einen radikalen Schritt geht während des laufenden Turniers.
Sehr, sehr ungewöhnlich. Ich weiß es auch nicht. Also es wird spannend sein, das die nächsten Tage noch zu beobachten, ob es da noch ein weiteres Nachkarten gibt. Aber ja, also es ist schon ein Kracher. Vor allen
Ja.
Dingen, zumal es auch so in diese, ja doch, ich meine es durchaus positiv, in diese saubere Welt von Dominic Thiem so gar nicht reinpasst. Gut, man kann jetzt sagen, ja, Moment mal, ah, da vergisst du aber, dass, wie er sich da letztes Jahr von Bresnik getrennt hat, war das denn auch so sauber und abserviert oder so? Nee, ich glaube, das war erst einmal ja ein guter Prozess, wie man sieht, in der Weiterentwicklung. Wir haben ja häufig auch schon darüber gesprochen, dass Kinder dann auch mal von ihrem, in dem Fall ist ein blöder, ist nicht wirklich der Vater, aber von ihren Vätern mal weg müssen. Bei Team ist jetzt der richtige Daddy wieder mit an Bord. Aber nein, ich glaube, du weißt, was ich meine. Da, es ist ja trotzdem, der hat ja schon ein ziemlich sauberes Image, so der Team. Und das ist ja auch ist ein netter Kerl und alles. Also es öffnete auf jeden Fall der Spekulation Tür und Tor.
Ja, richtig. Also,
und das kann klar, natürlich das auch, es kann natürlich auch echt ablenken jetzt bei so einem Turnier. Jetzt gerade, ich meine, gut, morgen gegen Morfis, wichtiges Match. Danach entweder gegen Nadal Kyrgios gewinnen sollte. Also der kann alles andere gebrauchen als jetzt noch viele komische Presseanfragen, oder?
Richtig. Und das ist ja jetzt wirklich der Punkt, ne? Also woran lag es? Das ist ja das Entscheidende. Weil muss da ja mit dieser Anspielung, mit der Fassade und dem Innenblicken. Also da muss ja, wie gesagt, irgendwas gewesen sein, was da nicht zurechtkam, was dem Team auch auf die Nerven ging. Ist jetzt die Frage, lag das an Massou, lag das an Teams Vater oder liegt es vielleicht sogar an Team selbst? Dass er halt, wie du sagst, er hat halt dieses gute Image, aber vielleicht ist er nicht, Achtung, jetzt kommt der Wortwitz der Woche, dieser Musterknabe, wie wir alle denken. Da bin ich mal gespannt, ob da irgendwie noch was, dass man jetzt die paar Tage unterwegs ist und dann einfach so im beiderseitigen Einvernehmen und ach komm und dann lassen wir es jetzt halt. Da muss irgendwas vorgefallen sein. Aber wie du sagst, da kann man jetzt nur spekulieren. Das bringt nichts letztendlich.
Muss das denn sein?
Oh, ja. Der war gut.
Na, komm, jetzt sagen wir albern.
Der war gut. Der war gut.
Das ist auf den Schlafmangel zurückzuführen. Man entschuldige uns. Ja, ansonsten, was bleibt? Ich glaube, eine tolle, bunte erste Woche und die Vorfreude auf eine nicht minder spannende und interessante zweite Woche. Tolle Matches, hoffentlich tolle Fünfsatz-Matches. Und also ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die zweite Woche. Da sind echte Kracher dabei und schauen wir mal.
Ja, vor allem das Match gegen Team gegen Monfils wird natürlich spannend, weil wenn er jetzt gegen Monfils auch noch gewinnt, dann kann man sagen, Mladenovic, Muster, Monfils, er schießt sie mit M alle ab.
Ach Gott, ja, stimmt. Mensch.
Und für Massou wird es dann nämlich eng. Aber gut, jetzt wird es wirklich albern.
Dann lassen wir es doch an der Stelle auf sich bewenden. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt ganz viel Freude habt bei eurer Vorbereitung auf die zweite Woche Australien. Empfehlt uns gerne weiter, so es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt uns konkret, was euch nicht gefallen hat. Dann ändern wir das gerne. Vielleicht. Mal sehen.
Ich wollte gerade sagen, man muss dazu sagen, wenn ihr sagt, also diese beiden Typen, die gefallen mir nicht, es wird schwer, die auszutauschen. Ja. Das ist vielleicht der einzige Punkt.
Dann müsstet ihr die Markenrechte kaufen.
Richtig.
Ja, die sind teuer.
Ja, aber alles andere, da sind wir natürlich offen für, nehmen gerne Tipps entgegen. Schreibt uns an kontakt@tennisproleten.de oder halt die sozialen Netzwerke, Tobi. Dort sind wir auch unter Tennisproleten zu finden.
Mhm. Teilt uns auf Twitter, Insta, Facebook, wo auch immer und vor allen Dingen teilt uns doch einfach von Mund zu Mund in eurem Tennisclub oder wo immer ihr euch über Tennis unterhaltet. Einfach kleiner Hinweis, Tennisproleten-Podcast musst du mal reinhören. Wir freuen uns auf jeden Fall, wünschen euch ganz viel Spaß bei den Australian Open und sagen für diese Woche auf Wiedersehen.
Und tschüss. We'll